Radio SRF.
Eine schwarze Stunde für den UNO-Sicherheitsrat. Unser erstes Thema um 7. Russlands Veto zur Srebrenica-Resolution zeigt, die UNO hat immer mehr Mühe, Druck auf Kriegstreiber zu machen, sagt unser Beobachter. Dann blicken wir nach Zürich, wo es Proteste gibt gegen große Werbebildschirme. Und wir blicken nach Wimbledon, wo Stan Wawrinka im Viertelfinal ausgeschieden ist nach einem regelrechten Tennis-Krimi. Das Wetter heute zunehmend sonnig, nur in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz halten sich die Wolken etwas länger. Dazu gibt's rund 23 Grad. Guten Morgen, im Studio ist Barbara Peter. Das Massaker von Srebrenica wird vom UNO-Sicherheitsrat nicht als Völkermord verurteilt. Der Grund? Russland hat sein Veto gegen eine Resolution eingelegt, die des Verbrechens vor 20 Jahren gedenken sollte. Der Vorfall ist ein weiteres Beispiel dafür, wie gelähmt das mächtigste UNO-Gremium in ganz wichtigen Fragen ist, wie Fredrik Steiger berichtet.
Das Jugoslawien-Tribunal sprach im Zusammenhang mit Srebrenica von einem Völkermord. Ebenso der UNO-Gerichtshof in Den Haag und der UNO-Generalsekretär. Doch der UNO-Sicherheitsrat sagt zum 20. Jahrestag des Massakers nichts. Russlands UNO-Botschafter Vitali Tschurkin rief zwar zunächst etwas scheinheilig den Sicherheitsrat zu einer Schweigeminute für die Opfer von Srebrenica auf. Kurz darauf legte er aber das russische Veto gegen die geplante Gedenkresolution ein und schickte diese damit Bach ab. Ein eigener russischer Resolutionsentwurf wiederum war chancenlos. Er erwähnte Srebrenica nicht mal. Moskau erfüllt mit seinem Veto das Begehren Serbiens und der bosnischen Serben. China und drei weitere Mitglieder des Rates enthielten sich der Stimme. Die Mehrheit jedoch war empört. Allen voran die amerikanische UNO-Botschafterin Samantha Power, die seinerzeit als 24-jährige Journalistin vom Jugoslawienkrieg berichtet hatte.
Russia's veto is heartbreaking for those families.
Das Veto breche den Nachkommen der Opfer das Herz. Von tiefem Bedauern über Russlands Haltung sprach Frankreichs UNO-Botschafter.
La France regrette profondément que la Russie se soit opposée à un texte dont la valeur est essentiellement mémorielle.
Und sein britischer Amtskollege sieht eine Versöhnung in Bosnien nun zusätzlich erschwert, denn die Vergangenheit lasse sich nur aufarbeiten, wenn man die historischen Fakten anerkenne. Botschafterin Power sprach von einer neuerlichen schwarzen Stunde für den Sicherheitsrat.
It is a further stain on this council's record.
Dies, nachdem das mächtigste UNO-Gremium bereits im Fall Syrien versagt hat, im Fall Palästina blockiert ist, also in immer mehr Konflikten nichts zustande bringt. Ein handlungsunfähiger Sicherheitsrat verringert die Chancen der Vereinten Nationen enorm, Druck auf Kriegstreiber zu machen und für Entspannung in Konflikten zu sorgen.
Wir kommen zu den Nachrichten. Andrea Jost hat die Meldungen.
In Griechenland bleiben die Banken mindestens bis und mit nächsten Montag geschlossen. Die Höchstsumme, die pro Person an einem Bankomaten bezogen werden kann, bleibt bei 60 Euro pro Tag. Das berichtet das staatliche griechische Fernsehen und beruft sich auf einen Erlass des Finanzministeriums. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte, Griechenland brauche eine Umstrukturierung seiner Schulden. Eine Sonderbehandlung durch den IWF dürfe das Land nicht erwarten. Ein Medium für Hassreden und Ausländerfeindlichkeit. Dazu habe sich das Internet entwickelt, findet der Europarat. Diese beunruhigende Tendenz nahm letztes Jahr deutlich zu, wie der Europaratsausschuss gegen Rassismus und Intoleranz in seinem Jahresbericht schreibt. 24 Europaratsländer, darunter auch die Schweiz, haben das Zusatzprotokoll der Konvention über Cyberkriminalität ratifiziert. Mit diesem werden rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen im Internet unter Strafe gestellt. In London fahren heute keine U-Bahnen. Die U-Bahnfahrer haben am Abend zu streiken begonnen. Der Streik dauert bis morgen früh, wie die Londoner Transportbetriebe mitteilten. Die Fahrer protestieren gegen den geplanten 24-Stunden-Betrieb der U-Bahn. Die Transportbetriebe hatten den Fahrern als Entschädigung unter anderem Lohnerhöhungen versprochen. Die Gewerkschaften lehnten das Angebot ab. In Neapel hat ein Gericht den ehemaligen italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi zu 3 Jahren Haft verurteilt wegen Bestechung eines Senators. Dass der 78-Jährige wirklich ins Gefängnis muss, ist jedoch unwahrscheinlich. Er kann das Urteil anfechten und im Herbst ist die Straftat verjährt. Berlusconi wird vorgeworfen, er habe dem früheren linken Senator Sergio De Gregorio 3 Millionen Euro bezahlt und ihn damit in sein politisches Lager gezogen. In Genf haben etwa 200 Personen gegen das Dienstleistungsabkommen TISA demonstriert. Die Teilnehmer kritisierten unter anderem, dass das Abkommen den Service Public aushebeln werde, etwa im Gesundheits- und Energiebereich. Eine Gruppe von WTO-Ländern, darunter auch die Schweiz, verhandelt derzeit in Genf das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen. Mit dem TISA-Abkommen sollen Handelshemmnisse bei Dienstleistungen abgebaut werden.
Es ist gleich 6:06. Schuld war eine Computerpanne. An der New Yorker Börse ging gestern gar nichts mehr. Der Handel wurde nach technischen Problemen stundenlang lahmgelegt. Nun läuft die Suche nach der genauen Ursache für die Panne. Von der Wall Street in New York berichtet Jens Korte.
Es war ein historischer Tag an der New Yorker Börse und so etwas gab es noch nie, dass wegen technischen Problemen der Handel für so lange Zeit ausgesetzt werden musste. Und es handelt sich hier immerhin um die größte Aktienbörse der Welt. Von offizieller Seite, auch vom FBI zum Beispiel, hieß es schnell, dass keine Anzeichen für eine Cyberattacke vorlagen. Dennoch, einige Händler auf dem Parkett haben sich schon gewundert, dass innerhalb von wenigen Stunden erst das Computersystem der Fluggesellschaft United Continental Airlines lahmgelegt wurde, dann die Seite vom Wall Street Journal nicht mehr funktionierte und schließlich eben der Handel an der New Yorker Börse ausgesetzt werden musste. Hier sollen keine Verschwörungstheorien aufgebracht werden. Möglicherweise waren es lediglich technische Pannen, aber in New York hat man sich durchaus gewundert und da sind einige Zweifel aufgekommen. Letztendlich geht es ja an Finanzmärkten, an Kapitalmärkten um Vertrauen. Das Vertrauen ist in den letzten Jahren nicht zuletzt auch durch die gewaltige Finanzkrise erschüttert worden. Und solche Vorfälle helfen nicht unbedingt, das Vertrauen in die Märkte und das System zu stärken.
In Zürich regt sich Widerstand gegen die geplanten neuen Werbeträger. Geplant sind ab nächstem Jahr große digitale Werbebildschirme und mehrere Meter hohe Leuchtdrehsäulen. An den attraktivsten Lagen in Zürich sollen gut 30 dieser neuen Werbeträger aufgestellt werden. Dagegen wehrt sich nun eine werbekritische Organisation mit einer Petition mit über 500 Unterschriften. Klaus Bonanomi hat die beiden Co-Präsidenten in Zürich getroffen.
Treffpunkt Hauptbahnhof Zürich bei der großen Uhr. Fast rund um die Uhr ist hier Betrieb, oftmals Hektik. Zu viel Unruhe finden Martin Heinrich und Christian Henke. Zu viel Unruhe geht auch von den Werbespots auf den mannshohen digitalen Bewegtbildschirmen aus.
Ja, es gibt so ein unruhiges Gefühl in diesem Hauptbahnhof. Überall flimmert es und flackert es und vor allem abends gibt es diesem ganzen Raumgefühl so was ganz, ganz Nervöses.
Der große Bildschirm ist halt einfach ultra dominant. Die haben sich den besten Platz gesucht. Und das ist einfach eine massive visuelle Störung, weil Bilder sind mächtig, bewegte Bilder sind mächtiger. Und wenn sie ein gewisses Ausmaß erreichen, ist das halt einfach das prägende Element dieses Raumes, wo täglich sehr viele Leute durchgehen, dass man meiner Meinung nach diesen Platz visuell unverschmutzt lassen sollte.
Sie müssen ja nicht hingucken.
Natürlich muss ich hingucken, das geht gar nicht. Ich kann ja nicht über die Straße gehen und meine Augen verschließen.
Nun sollen diese umstrittenen neuen Werbeplattformen nicht mehr nur auf SBB-Gelände im Hauptbahnhof stehen, sondern auch auf öffentlichem Grund und Boden der Stadt Zürich.
Wir stehen jetzt auf dem Bahnhofsplatz in Zürich. Wir haben versucht herauszufinden mit der Visualisierung, die die Stadt veröffentlicht hat, wo diese eine von 20 Plakatdrehsäulen hinkommt. Wie es aussieht, wird eine Säule mit Kulturplakaten ersetzt durch die kommerzielle Drehplakatsäule. Wir wissen jetzt nicht, ob die Kulturplakatsäule irgendwo anders hinkommt.
Sie wird nicht mehr so einen prominenten Platz haben wie hier. Es ist einfach ganz klar, dass das hier, das muss zu Geld gemacht werden.
Nur an prominenten Standorten mit viel Publikumsverkehr lohnten sich die teuren neuen Werbescreens und Leuchtdrehsäulen, sagte der Chef der Plakatgesellschaft APG, Markus Ehrle, gegenüber Radio SRF, damals, als die Pläne bekannt wurden. Man werde sie sicher nicht flächendeckend einsetzen.
Digitalisierung ist natürlich für die Plakateindustrie eine Wachstumschance und es ist nicht eine Las Vegasierung der Schweiz oder Times Square.
Das Bild vom New Yorker Times Square mit seinen weltbekannten, überdimensionierten Leuchtwerbungen, das bringt Christian Henke auf eine Idee.
Ich würde es eigentlich ganz nett finden, wenn wir beispielsweise den Paradeplatz zu einem Times Square oder zu einem Piccadilly Circus umwandeln würden und dafür im ganzen Resten der Stadt diese Werbung entfernen. Dann können alle die Werbung mögen, und die sich davon beriesen lassen möchten, wie ich es manchmal tue, wenn ich in New York bin, an den Paradeplatz setzen, können sich beriesen lassen und dann wieder weg.
Ja, Zürich könnte sogar zu einer neuen Touristenattraktion werden, ergänzt Martin Heinrich.
Und das würde international Beachtung finden. Dann kämen ganz viele gewundrige Leute, die sich das anschauen wollen. Wie ist das? Eine voll entwickelte westliche Stadt in Europa ohne Werbung.
Sagt Martin Heinrich von der IG Plakatraumgesellschaft. Und nun Tennis. Es ist eine bittere Niederlage für Stan Wawrinka. In Wimbledon ist der Westschweizer im Viertelfinale gescheitert. Nach einem Fünfsatz-Marathon gegen den Franzosen Richard Gasquet. Aus Wimbledon berichtet Bernhard Scher.
Was Stan Wawrinka und Richard Gasquet im fünften Satz gezeigt haben, war an Spannung kaum mehr zu überbieten. Für einen Krimi erster Güte, für einen Thriller auf hohem Niveau sorgten die beiden. Mit dem Happy End für den aggressiven und mutigen Gasquet und der bitteren Niederlage für Wawrinka.
Es war ein fünftes Set de très haut niveau. Er hat ein bisschen mehr gespielt, er war ein bisschen plus aggressiv und er mérite cette victoire.
Nach etlichen Siegen mit dem Triumph an den French Open in Paris, vielen Emotionen und großem Stress, braucht Wawrinka nun Ruhe und Erholung. Bevor er dann die zweite Saisonhälfte mit Gstaad, den US Open, Basel und den World Tour Finals ins Visier nimmt.
Beaucoup de victoires, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress. Maintenant, il faut un peu se reposer et puis faire le programme de la deuxième partie de saison.
Für den weiteren Verlauf der Saison darf Wawrinka zuversichtlich sein. Wie er für sich und das Schweizer Tennis in den letzten Wochen Werbung gemacht hat, war beeindruckend und verdient Respekt.
Sie hören heute Morgen als nächstes mit Börse und Wetter.
Die Daten von SIX Financial Information. Der Dow Jones Index in New York hat 1,5% verloren. Der Nikkei-Index in Tokio fällt um 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,468 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 48. Das Wetter heute wird es immer sonniger, nur in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz hat es einige zähe Wolken. Die Temperatur steigt im Norden auf 23 Grad, im Süden wird es 30 Grad heiß.
Soweit die aktuellen Informationen von Radio SRF Redaktion. Heute Morgen Simon Weber, am Mikrofon Barbara Peter.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.